Er ist wirklich ein so wunderbarer Gott. Er ist hier und er ist nahbar und er ist erfahrbar und er belebt uns, er erfrischt uns, gibt uns auch Ehrfurcht vor ihm, was wir so dringend brauchen. Gott ist hier und Gott tut sein Werk. Das ist wunderbar. Halleluja. Ich liebe das, wenn es so in der Anbetung so intensiv wird, wo man denkt, noch ein bisschen intensiver, dann fliegt das Dach weg. Halleluja. Halleluja. Dies ist die letzte Botschaft in dieser Serie über die Braut, die sich bereit macht. Ich möchte noch einmal in die Richtung zeigen und betonen, wohin es geht. Die Gemeinde ist in einem Prozess der Wiederherstellung, in einem Prozess der Veränderung. Und je klarer wir sehen, wohin das geht, je klarer wir das Ziel sehen und je klarer wir verstehen, was unser Teil ist in diesem Prozess, umso stärker und geradliniger wird dieser Prozess vorangehen. Wir brauchen ein Verständnis, wo will Gott mit uns hin, was sind seine Absichten mit der Gemeinde und was ist unser Teil, den wir dazu beitragen können und sollen und müssen. Gott wird es nicht alleine tun, Gott wird es nicht ohne uns tun, sondern er lädt uns ein zu einer Kooperation und wir sollen ihm entgegengehen und die Hand reichen und mit ihm zusammengehen und an seiner Seite Schritt für Schritt vorangehen. Wir haben es vorhin wieder gesungen, der Geist und die Braut sprechen. Das Ziel ist, die Gemeinde in einer vollständigen Harmonie und Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist. Das, was ihm wichtig ist, ist uns wichtig. Das, was ihn bewegt, bewegt uns. Das, was für ihn Nummer eins ist, ist für uns Nummer eins. Dahin geht die Reise. Wir sind relativ weit davon entfernt, aber wir sind heute dichter als vor 50 Jahren. Und in 10 Jahren werden wir weiter sein. Und die Gemeinde wird umgestaltet werden. Und die Art, wie wir Gott erleben und die Art, wie wir im Alltag für ihn leben, wird sich radikal unterscheiden in 10, 15 Jahren von dem, was wir heute haben. Unser Verständnis von Gemeinde wird sehr verschieden sein von unserem heutigen Verständnis von Gemeinde. So, lass uns offen sein, lass uns flexibel sein, lass uns sagen, wir wollen lernen, wir haben es nicht, es ist nicht das Letzte, das ist nicht das Allerhöchste, wir sind am Anfang und das Beste kommt noch und liegt vor uns und wir wollen uns mit dem Heiligen Geist vorwärts bewegen. Halleluja, Halleluja. Das Ziel des Heiligen Geistes, was will der Heilige Geist mit der Gemeinde? Der Heilige Geist ist gekommen, Jesus zu verherrlichen. Das ist seine Absicht. Ihn zu verherrlichen heißt, ihn groß, herrlich, wunderbar, einzigartig, unübertrefflich zu zeigen, sichtbar zu machen. Und die Gemeinde wird den Ruhm des Herrn vermehren und vergrößern. Das ist, was Gott vorhat mit der Gemeinde. Das war der Herzschlag der Apostel. Gleich am Anfang im Epheserbrief sagt es Paulus dreimal, wir sind geschaffen zum Preis seiner Herrlichkeit. Das ist unsere Aufgabe, ihn groß zu machen, zu zeigen, wie wunderbar und wie herrlich er ist. Und das Schöne ist, darin liegt auch unser größtes Glück. Darin liegt unsere größte Zufriedenheit, unsere größte Erfüllung, ihn zu ehren und ihn groß zu machen. Das ist, wofür wir geschaffen sind, für ihn, um ihn zu ehren, ihn groß zu machen. Das ist unser Ziel. Und der Heilige Geist ist nicht entmutigt und nicht enttäuscht über das, was er heute vorfindet im Volke Gottes, sondern er wird sein Werk tun. Und alle, die seine Stimme hören, werden sich einklinken und werden gehen und werden in einem permanenten Prozess der Veränderung sein. Und viele Dinge, die du denkst, die kannst du heute mit deinem Christsein vereinbaren. Je klarer du siehst, wie das Wesen und die Schönheit und die Herrlichkeit, die Heiligkeit, die Majestät Gottes ist, umso mehr wird dein Geschmack sich verändern. Und Dinge, die du jetzt noch als akzeptabel erfindest, wirst du mit Freuden rausschmeißen aus deinem Leben und sagen, dank sei Gott, dass ich von dem Zeug erlöst bin. Dank sei Gott, dass ich mich damit nicht mehr besudeln muss. Halleluja. Heiligung kommt nicht aus Zwang, aus Gesetzen, aus Regeln, aus unseren eigenen Bemühungen, sondern Heiligung kommt aus einer Freiwilligkeit, aus einem Verlangen, aus einer Sehnsucht, aus einem Eifer, dass der Heilige Geist in unser Herzen legt, weil wir ihn sehen in immer klarer Weise. Wir sehen seine Heiligkeit und wir werden heilig. Wir sehen das Herz des Bräutigams, seinen Eifer, seine Sehnsucht, seine Freude über die Gemeinde und wir werden die Braut. Wir werden nicht die Braut durch Anstrengung, wir werden die Braut, indem wir den Bräutigam sehen. Sein Eifer, seine Freude, seine Sehnsucht an der Gemeinde. Es heißt über Salomo, und das ist ein Bild für Jesus, heißt es, von dem Tag der Hochzeit, dem Tag der Freude seines Herzens. Der Tag der Freude seines Herzens. Wir werden entdecken, in diesem gewaltigen, brennenden Herzen Gottes, wir sind begehrt, wir sind ihm wichtig. Er begehrt uns, er will uns haben bei sich. Das ist seine große Sehnsucht. Und wichtig ist, dass wir das Ziel sehen und wichtig ist, dass wir verstehen, was möchte Gott, dass wir dazu beitragen. Was möchte Gott, dass wir tun sollen? Und darum soll es heute Morgen ein wenig gehen. Lass uns einmal zu Offenbarung Kapitel 2 gehen und wir sehen hier etwas ganz, ganz Wichtiges vom Herzen Gottes an der so wunderbaren und so gesunden und reifen Gemeinde von Ephesus, die so viele Vorzüge hatte. Und Jesus kommt und er redet und er gibt eine Botschaft an die Gemeinde. In Kapitel 2 lese ich, er sagt dort, ich kenne deine Werke und deine Mühen und dein Ausharren, dass du Böse nicht ertragen kannst. Was für eine Gemeinde, die Böse nicht ertragen kann. Die Bösen sind nicht die, die willig sind und schwach sind und fallen. Böse sind die, die sagen, komm, lass mich in Ruhe, ist mir egal, was die Bibel sagt, ich mache, was ich will. Das sind die Bösen. Und diese Gemeinde konnte solche Leute in ihrer Mitte nicht ertragen. Ist das nicht gewaltig? Wo hat sie das her? Vom Herrn, der gesagt hat, wenn ich der Herr bin, dann warum tut er nicht, was ich euch sage? Wenn ich Gott bin, wo ist meine Furcht? Halleluja. Eine wunderbare Gemeinde, die solche Qualitäten hatte, die heute kaum zu finden sind. Du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner empfunden und dementsprechend auch behandelt. Halleluja. Diese Gemeinde hatte Unterscheidung. Sie konnte sehen, was ein wahrer Dienst ist und was ein Imitat ist. Sie konnte unterscheiden und sie hatte den Mut, zu dieser Unterscheidung zu stehen und Verkehrtes verkehrt zu nennen. Die war nicht unter einem humanistischen Geist und wollte irgendwie, dass alle zufrieden sind. Sie wollte, dass ihr Herr zufrieden ist. Du hast vieles getragen um meines Namens willen, bist nicht müde geworden. Oh, was für Qualitäten. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. So hervorragend und lobenswert diese Qualitäten dort in Ephesus waren. Es war nicht genug, es fehlte etwas ganz, ganz Wesentliches. Und Jesus konnte und wollte darüber nicht hinwegsehen. Und er sagt, da ist etwas, da fehlt etwas. Du hast deine erste Liebe verlassen. Du hast sie verloren. Du hast dich anderen Dingen zugewandt. Gott ist ein eifersüchtiger Gott und er wird erst dann zufrieden sein und hoch erfreut sein, wenn diese erste Liebe die Gemeinde wieder erfüllt und in der Gemeinde lebt und brennt. Und das ist die Brautgesinnung. Das ist das Herz der Braut. Die erste Liebe heißt, Jesus in allen Dingen hat den ersten Platz. Er hat den ersten Platz. Gestern Abend haben wir über sexuelle Reinheit gesprochen. Wenn Jesus der Herr ist, wenn Jesus den ersten Platz hat, er darf und ich will, dass seine Ordnung aufgerichtet wird in diesem Bereich meines Lebens. Kein Bereich, nicht Finanzen, nicht Unterhaltung, Freizeit, Arbeit, Familie, kein Bereich ist ausgenommen. In allen Bereichen ist die Sehnsucht, was willst du, was ist dein Gedanke, was ist deine Absicht, was hast du vor, wie sieht deine Ordnung aus, ich will dir gefallen, ich will zu deiner Freude leben. Ich möchte, dass nicht nur du an mir, sondern auch an dem, was ich tue, dich erfreust. Das ist das Herz der Braut. Und wenn Jesus nicht der Erste ist in allem, dann ist irgendetwas anderes das Erste. Und das kann und das wird Gott nicht akzeptieren, weil er weiß, ein geteiltes Herz ist die Garantie für Unglück. Ein geteiltes Herz garantiert, du wirst unglücklich leben. Und du wirst keine klare Identität haben. Du wirst hinken auf beiden Seiten und beides kannst du nicht mehr richtig genießen, weil du geteilt bist. So die Eifersucht Gottes ist, weil er nicht will, dass du Schaden nimmst. Aber die Eifersucht Gottes bedeutet null Toleranz mit Rivalen. Das ist die Eifersucht Gottes. Ich will dich ganz. Weil nur dann wirst du leben, nur dann wirst du mich ganz haben. Unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott, Halleluja. Und wir werden ihn sehen in seiner heiligen Eifersucht. Das sind die Augen wie Feuerflammen. Ich begehre dich, ich will dich, du bist mir wichtig. Ich werde es nicht zulassen, dass du dein Herz vergiftest mit Dingen, die dich zerstören. Ich werde es nicht zulassen, dass du rumspielst mit den Dämonen. Ich werde es nicht zulassen. Paulus sagt den Korinthern, die an der Stelle nicht klar waren, ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und Paulus sagt, oder wollt ihr den Herrn etwa zur Eifersucht reizen? An anderer Stelle sagt Gott, ihr habt mich gekränkt mit euren Götzen. So, das ist das Herz Gottes. Er kann es nicht ertragen und er wird es nicht ertragen, dass die Gemeinde mehr Freund der Welt ist, als Hunger und Verlangen hat nach ihm. Er kann es nicht ertragen und er wird es nicht ertragen. Und er wird etwas tun. Er wird kommen und er wird uns helfen. Er wird uns an die Hand nehmen. Er wird uns einladen und liebevoll, sanft drängen, dass er ein tiefes Werk an uns tun kann und wir wieder zurückkommen zur ersten Liebe. Das ist, was am Ende sein wird. Eine Braut, die in der ersten Liebe ist. Und jetzt gibt Jesus eine ganz merkwürdige Anweisung, wie die Gemeinde in die erste Liebe wieder zurückkommt. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, tu Buße. Also Umkehr, Besinnung. Ja, das gab schon mal Zeiten, da war ich klarer, da war ich entschiedener, da war ich kompromissloser. Da habe ich Dinge nicht toleriert. Heute habe ich Dinge in meinem Leben, die toleriere ich und die sind gegen das Wort Gottes und gegen das Wesen Gottes. Und ich denke nach und ich erkennen, das ist nicht normal und ich kehre um, das ist Buße tun. Ich kehre um, aber nach der Umkehr, dann kommt etwas Entscheidendes. Und hier heißt es, tue die ersten Werke. Das ist ein seltsames Konzept. Das passt in unsere Mentalität überhaupt nicht hinein. Man soll Werke tun, um in Liebe zu kommen? Also was hat denn Liebe mit Werke zu tun? Liebe ist doch ein wunderbares Gefühl und wenn es da ist, ist es da und wenn es nicht da ist, ja schade. Vielleicht kommt es ja wieder. Die Liebe ist ein wundersames Spiel. Sie kommt und sie geht von einem zu anderen. Gab es mal in meiner Kindheit einen Schlager. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Jetzt wisst ihr, wie alt ich bin. Jesus sagt, wir sollen Werke tun, um in die erste Liebe zurückzukommen. Also er sagt nicht, ladet einen Gastsprecher ein, lasst euch alle die Hände auflegen und danach habt ihr es. Er sagt nicht, betet ein Gebet und dann habt ihr es. Tut Werke. Wir sollen Werke tun. Und diese Werke werden dazu dienen, dass wir zurückkommen in diesen Herzenszustand der ersten Liebe. Also unser Herz kann und soll und muss durch Werke verändert werden. Das ist ein Konzept. Wir denken, wir kriegen das irgendwie so. Nein, das sind Werke, die wir tun sollen. Und es sind die ersten Werke. Und was sind die ersten Werke? Wie sieht das aus? Wie sieht mein Leben aus, wenn da die ersten Werke in meinem Leben sind? Die Juden haben einmal gefragt, Jesus, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Eine gute Frage. Und Jesus gibt eine sehr merkwürdige Antwort. Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Was will Jesus sagen? Das, worum es geht, ist, mir zu vertrauen. Und das könnt ihr nicht euch selbst beschaffen. Es muss Gott in euch wirken. Es ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Gott muss ein Werk in uns tun. Er ist ein Mann Gottes, den ich sehr schätze und der einen sehr großen Einfluss auf mein Leben und meinen Dienst hat. Wie er es immer wieder sagt, es braucht Gott, um Gott zu lieben. Wir sind nicht imstande. Ja, was sind dann die Werke? Die Werke sind nur dazu da, ihm Raum zu machen, ihm Gelegenheit zu geben, ihm Möglichkeit zu geben, sein Werk in mir zu tun. Das sind die ersten Werke. Die ersten Werke sind Gott ernst nehmen, unseren Zustand ernst nehmen und vor Gott erscheinen, einen Lebensstil einüben und beharrlich über Jahre und Jahrzehnte beizubehalten, wo wir vor Gott erscheinen und sagen, wir brauchen dein Werk in unserem Herzen. Ich brauche, dass du in mir arbeitest. Du musst mich verändern. Ich kann mich nicht verändern. Aber ich weiß, dass du versprochen hast, ein gewaltiges Werk in mir zu tun. Und viele Gläubige haben eine sehr unscharfe oder manchmal fast überhaupt nicht vorhandene Sicht von dem Werk Gottes in ihnen. Gott hat verheißen an vielen Stellen, und das ist das Zentrum der Erlösung. Er will uns im tiefsten Innern verändern. Er will uns helfen, ihn zu erkennen. Er will uns helfen, ihn zu lieben. Er will uns helfen, Menschen zu werden, die lieben, was er liebt, und die hassen, was er hasst. Er will uns helfen, Menschen zu werden, die gehorsam sind und die ein richtiges Herz haben, das Gott gefällt. Er hat versprochen, das zu tun. Und die ersten Werke sind, ich suche ihn, ich ordne mein Leben, ich ändere meine Prioritäten, ich verbringe Zeit vor ihm, nicht damit er meinen Dienst segnet, nicht damit er mein Haus segnet, nicht damit er mein Bankkonto segnet, sondern damit er Gelegenheit hat, an mir sein Werk zu tun. Das ist, was Jesus zu Martha gesagt hat. Und sie ist ein Bild für den frommen Christen, der rotiert und arbeitet und schafft und tut und denkt, irgendwann muss doch mal der Segen Gottes kommen. Und dient Gott ohne Freude an ihm, aus Pflichtbewusstsein, mit zusammengebissenen Zähnen, das muss ja gemacht werden, das macht ja sonst keiner. Und Jesus sagt, Martha, Martha, du bist um vieles besorgt, aber eines ist nötig. Eines, nicht zwei, nicht drei, nicht fünf, ein einziges ist nötig. Ja, wie müssen wir denn nicht mehr arbeiten im Reich Gottes? Wer soll dann hier den Teppich sauber machen? Und wer soll die Blumen besorgen? Und wer soll hier alles in Ordnung halten? Und wer soll rausgehen und evangelisieren? Sollen wir denn gar nichts mehr tun? Das Erste muss zuerst getan werden. Und wenn das Erste zuerst getan wird, wird daraus alles andere kommen. Jeder Dienst im Reich Gottes kommt aus der Beziehung, aus der Gemeinschaft, aus der Verbundenheit mit ihm und ist deswegen durchströmt von seinem Wesen und von seiner Kraft. Das Erste ist nicht, dass wir losgehen und evangelisieren. Das Erste ist nicht, dass wir alle möglichen Aktivitäten machen. Das Erste ist er. Und wir sind vor ihm. Wir räumen Zeit ein. Jeden Tag. Der Herr möchte dich sehen. Jeden Tag. Er verlangt nach dir. Jeden Tag. Es ist seine Sehnsucht, mit dir Zeit zu verbringen. Du sollst vor ihn kommen. Eines ist nötig. Und Maria hat dieses Teil erwählt. Was hat sie erwählt? Vor Jesus zu sein, seine Stimme zu hören, ihn anzuschauen und ihr Herz zu öffnen für ihn. Das war das Teil, was Maria gewählt hat. Und Jesus sagt, das ist es, was ich möchte. Vor ihm zu sein, ihn anzuschauen, das Herz zu geben und zu erwarten, im Glauben zu warten, dass er in uns sein Werk tut. Erinnere dich, was die Jünger gesagt haben auf dem Weg nach Emmaus, nach der Auferstehung. Jesus gesellte sich zu ihnen und ging mit ihnen, aber sie kannten ihn nicht. Und dann fing er an, ihnen zu erklären aus der Schrift. Und was sagten sie dann? Brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften öffnete. Wie kam ihr Herz in Brand? Er hat ihnen die Schriften geöffnet. Das ist der Weg, wie unser Herz in Brand kommt. Das ist der Weg, wie wir Verlangen bekommen nach ihm, wie wir anfangen, ihn zu sehen, wie die Sicht geklärt wird und wir ihn immer klarer sehen. Er selber muss die Schrift uns öffnen. Nicht unser kleiner Verstand, sondern er selber muss kommen. So die Schrift und die Gegenwart Gottes. Das ist das Zentrum unserer ersten Werke. Die Schrift und die Gegenwart Gottes. Wir sind vor ihm. Und wie er gesagt hat im Alten Testament, kommt nicht mit leeren Händen. Also komm mit dem Wort. Hosea sagt, lass uns umkehren zum Herrn, bringt Worte mit. Komm vor deinen Gott und bring Worte, die du aus dieser Schrift entnommen hast und von denen du den Eindruck hast, das ist jetzt das Zentrum, das ist, worum es Gott jetzt geht. Komm in seine Gegenwart, öffne dein Herz, bring Worte mit und sage ihm, was er dir gesagt hat. Und bestätige es, begehre es, lass ihn wissen, dass du das glaubst. Lass ihn wissen, dass du das erwählst. Lass ihn wissen, dass du das haben möchtest. Lass ihn wissen, dass dir das wichtig ist, was er versprochen hat. So du findest Worte. Da steht Jeremia 24,7. Ich gebe ihnen ein Herz, mich zu erkennen. Und du sagst, ja, was ich brauche, ist eigentlich, ich muss Gott erkennen. Du hast ihn schon erkannt, er ist dein Retter, sein Name ist Jesus, wunderbar. Aber Gott zu erkennen, das ist der Start. Gott zu erkennen heißt, ihn zu sehen und ihn zu genießen. Das eine, was Maria erwählt hat, das war dasselbe, was David beseelt und belebt hat. Eines habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. Also hat es nicht nur einmal erbeten und dann sagt er, mal sehen, ob es der Herr gibt, sondern nach dem Gebet lebt er ein Leben, um dem näher zu kommen. Eines habe ich erbeten, danach trachte ich, alle Tage im Haus des Herrn zu sein und anzuschauen die Schönheit des Herrn. Leider in der deutschen Übersetzung ist es ein bisschen schwach mit Freundlichkeit. Dieses Wort, was dort im Hebräischen verwandt wird, wird am besten übersetzt mit Schönheit. Und die anderen kriegen das auch hin. Die Engländer, die Spanier, die Russen, alle kriegen das hin, bloß wir nicht. Unser Gott ist Schönheit. Er hat Schönheit. Und er will diese Schönheit uns offenbaren. Und er will, dass wir sie so sehen, dass wir davon mehr fasziniert sind als von irgendetwas anderem, von dem neuesten Motorrad oder dem neuesten Laptop oder der neuesten Kamera oder dem neuesten Kleid oder dem neuesten Schloss in den Alpen oder was auch immer. Wir sind geschaffen für Faszination, aber er ist unsere Faszination. Und wenn wir von ihm fasziniert sind, dann ist das der größte Schutz vor den verlockenden Angeboten dieser Welt. Der allergrößte Schutz. Und deswegen ist es so wichtig, ihr Lieben, wir, die wir schon ein bisschen jenseits des ganz jugendlichen Alters sind, wir müssen zeigen, dass es wunderbar ist, dass es erfüllend ist, dass es herrlich ist, dass es Freude macht, dass es das Beste ist, was man sich nur vorstellen kann, Gott zu lieben. Wir müssen das der Jugend zeigen. Dann bekommen sie Glauben, man kann mit Gott gehen, man kann Gott erleben, man kann Gott genießen mehr als den Mist dieser Welt. Das müssen wir ihnen vorleben. Wenn wir das nicht tun, ist der Sog der Welt so stark, dass viele rausgezogen werden aus der Gemeinde. Wir haben eine hohe Verantwortung. So, wir sind verpflichtet, erfüllt zu sein in Gott. Wir sind dazu verurteilt, uns an Gott zu erfreuen. Das ist unsere Berufung, das ist unsere Bestimmung. Es muss sein. Sag nicht, oh, ich komme auch ohne Faszination und ohne mich zu freuen am Herrn. Ich komme irgendwie so durch. Es verherrlicht nicht Gott. Das ist doch dieses Element, was so nicht passt. Dieser verdrießliche Münchner im Himmel auf der Wolke und er ist verordnet zum Lobpreis und dann sitzt er da lustlos und zupft an der Harfe. Luja, Luja, sag ich. Und alle sehnt sich bei ihm nach Feierabend. Das verherrlicht nicht Gott. Das ist eine Beleidigung Gottes, eine Pflichtübung zu absolvieren und danach sich dem Eigentlichen zuzuwenden. Es beleidigt Gott. Er ist das Eigentliche. Und wir sehen in der Schrift etwas ganz anderes. Das sind die Engel in der Gegenwart Gottes. Und sie schauen ihn an und sind überwältigt von dem, was sie sehen. Und sie rufen aus, nicht weil ihnen das gesagt wurde, Achtung, jetzt dein Einsatz, bitte sprich jetzt deine Worte. Sondern das kommt von innen, sie sehen ihn. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Und sie sehen zu viel und sie fallen nieder. Und sind ergriffen. Und dann schauen sie wieder hoch und wieder sind sie so gepackt von seinem Glanz. Das ist, was auf uns wartet. Nichts hat mehr Kraft zu faszinieren als er selbst. Eines habe ich erbeten, die Schönheit Gottes anzuschauen. Oder Jesus sagt, Johannes 17, 24, Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, dass sie bei mir sind. Man kann zu Jesus gehören und ist ganz woanders. Aber Jesus begehrt dich und er begehrt, dass du bei ihm bist. Ich will, dass die du mir gegeben hast, bei mir sind, ganz nah. Naht euch zu Gott und er naht sich zu euch, dass sie bei mir sind. Damit, es gibt einen Grund für die Gegenwart Gottes, einen Grund, ganz nah bei Jesus zu sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Zwei Dinge müssen wir erfassen. Jesus hat eine Herrlichkeit, die größer ist als alles, was diese Welt zu bieten hat. Und zweitens, er will und er besteht darauf, ich soll seine Herrlichkeit sehen. Nicht nur darüber eine Predigt hören, ich selber soll sie sehen. Und nicht sagen, ja, ich kenne einen, der sagt, der hat sie schon mal gesehen. Nein, ich soll sie selber sehen. Die Augen sollen mir aufgetan werden und ich soll seine Herrlichkeit sehen. An Jesus zu glauben heißt zu sehen und zu schmecken und zu genießen und sich zu laben an seiner Herrlichkeit. Was ist die Herrlichkeit Jesu? Das ist sein einzigartiger, unübertroffener, unvergleichlicher Charakter. Sein Wesen, seine Demut, sein Verlangen, in allem den Vater zu ehren, nicht zuzulassen, was dem Vater nicht gefällt. Ich tue alle Zeit, was ihm gefällt, sagt Jesus. Ich bin nicht gekommen, meinen Willen zu tun, sondern seinen Willen. Die Worte, die ich rede, rede ich nicht aus mir selbst, sondern der Vater, er gibt mir diese Worte und er redet durch mich. Das ist, was diese Abhängigkeit von Jesus ist zum Vater. Und die geht so weit, dass er sagt, ich will nur ihn ehren. Egal, was mich das kostet. Und Jesus hat Furchtbares erlitten. Beleidigung, Kränkung, Ablehnung, Verspottung, Schläge und dann am Schluss die Geißelung und die Kreuzigung. Nur weil er festgehalten hat, Gott ist mein Vater. Ich kenne ihn, ihr kennt ihn nicht, aber ich kenne ihn. Er ist mein Vater und ich bin der Weg, der einzige Weg, wie ihr zu ihm kommen könnt. Wegen dieser Wahrheiten wurde er gekreuzigt. Und er hat gesagt, ich werde diese Wahrheiten nicht loslassen, um mein Leben zu retten. Ich bin bereit, den höchsten Preis zu bezahlen, aber ich werde zur Wahrheit stehen. Ich werde meinen Vater ehren. Ich werde ihn nicht verunehren. Das ist das Herz Jesu. Es ging ihm darum, den Vater zu erfreuen. Das ist Jesus. Und derselbe Geist, der auf ihm war und dieses wunderbare Leben hervorgebracht hat, dieser Geist ist zu dir gekommen. Mit dem einen Ziel, dasselbe Leben wieder hervorzubringen. Gott wird erfreut, wenn in möglichst vielen Menschen auf dieser vom Teufel gerittenen, dämonisierten Erde Menschen das Bild Jesu tragen. Dann wird Gott verherrlicht. Gott wird groß gemacht. Das ist unsere Aufgabe, an ihn zu glauben, ihn zu sehen, ihn anzuschauen, verändert zu werden. Das ist die Berufung, die wir haben. Und um dem nachzugehen, um das verwirklicht zu sehen, ändern wir unsere Prioritäten. Nicht ein guter Christ macht morgen seine stille Zeit, sondern ich will Gott kennenlernen. Ich will ihn sehen und ich brauche Veränderung und ich gebe ihm Raum, an mir sein Werk zu tun. Siehst du, dass das ein Unterschied ist, als ein guter Christ macht morgen seine stille Zeit? Da ist eine Motivation, da ist ein Verlangen, da ist eine Entschiedenheit, da ist eine Sehnsucht, die Gott in mir geweckt hat. Und der gehe ich jetzt nach. Und ich gebe Raum und ich komme in seine Gegenwart. Ich bringe mein Herz und ich erlaube ihm, sein Werk in mir zu tun. Ich kann mich nicht verändern, du kannst dich nicht verändern. Niemand hat Macht über sein Herz, aber wir haben Macht, unser Herz ihm zu bringen. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Gott will dein Herz. Um es zu formen, um es zu reinigen, um es zu verändern, um es fähig zu machen, ihn mehr zu sehen und zu genießen. Halleluja. Das Maß, wie wir ihn sehen und uns an ihm freuen, wird sich in den kommenden Jahren, wenn wir hören, was der Geist sagt und wenn wir mitgehen unter der Leitung und der Schulung und dem Training des Geistes, das Maß, wie sehr wir ihn sehen und genießen, wird dramatisch erweitert werden. Dramatisch. Jesus sagt, meine Freude gebe ich euch. Er sagt nicht nur, ich gebe dir ein bisschen Freude, die Freude, die ich habe, werde ich der Gemeinde geben. Und als Jesus den Jüngern gesagt hat, meine Freude gebe ich euch, haben sie nicht gesagt, kann es nicht ein bisschen mehr sein? Nein, das war für sie unfasslich. Sie haben ihn kennengelernt als einen Mann der Freude. Und unser Bild von Jesus ist so verdreht und so religiös übermalt. Und wir können das kaum glauben, dass Jesus Freude hätte. Den Willen Gottes zu tun, das ist doch ganz schwer, das Kreuz zu nehmen und zu leiden. Das ist ja furchtbar alles. Jesus war ein Mann der Freude. Er freute sich an seinem Gott. Meine Freude gebe ich euch. So, Gott erweitert unser Maß. Er befähigt uns, ihn zu sehen und zu genießen. Und das ist die beste Art, wie Gott verherrlicht wird, wie er groß gemacht wird. Dass wir einer Welt zeigen, wir sind nicht die armen Typen, die unter irgendeinem Gesetz sind. Und die dürfen Sonntagmorgen Spaß haben und wir müssen Sonntagmorgen in die Gemeinde. Wir sind ja gläubig. Und mit langem Gesicht und schwarzem Buch unterm Arm laufen wir in eine traurige Versammlung. Die Dinge werden sich ändern. Und wir haben schon kleine Vorgeschmäcker davon. Die Dinge ändern sich. Das Haus Gottes ist das Haus, wo die größten Freudenpartys gefeiert werden. Aber eine Freude, die nicht kombiniert ist mit Lockerheit und mit unreinen Dingen, sondern eine Freude, die ganz rein ist, die ganz sauber ist, wo die Luft so klar ist, wo du denkst, du bist auf dem höchsten Berggipfel, wo die Luft der Heiligkeit Gottes unsere Versammlungen erfüllt. Halleluja. Oh, lass uns einmal lesen, was von den ersten Christen gesagt wird. Irgendwo habe ich es stehen in meinem Konzept, was sowieso jetzt ganz durcheinander geraten ist. Petrus, er sagt dort über die Gläubigen, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt mit physischen Augen, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht mit physischen Augen, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Das ist neutestamentliches Christsein. Also wenn sie mit unaussprechlicher, verherrlichter Freude über ihren Jesus gejubelt haben, dann müssen sie ihn gesehen haben. Man kann nicht jubeln über etwas, was man nicht kennt, was einem nichts bedeutet, was einem nicht real ist, was man nicht wahrnimmt, von dem man keine Vorstellung hat. Darüber kann niemand jubeln. Das gibt's nicht. So, obwohl sie mit physischen Augen ihn nicht gesehen haben, mit den Augen des Herzens haben sie ihn gesehen. Ihn zu sehen heißt, ihn zu genießen. Ihn zu sehen heißt, von ihm ergriffen zu sein. Ihn zu sehen heißt, für ihn zu leben und ihn zu lieben. Das ist die einzige Art, wie diese Brautgesinnung hervorkommen kann. Wir müssen ihn sehen. Und das ist, was Gott versprochen hat und das ist, was Gott tun möchte. Und alles, was du tust, ist, du kommst vor ihn immer wieder und du bringst dein Herz und du bringst Worte mit und du sagst, Gott, du hast versprochen und das ist meine einzige Hoffnung, dass du tust und einlöst, was du versprochen hast, mein Herz zu ändern, mich fähig zu machen, dich zu sehen. Es gibt viele verschiedene Verheißungen mit verschiedenen Betonungen, aber die alle von demselben sprechen, wenn er sagt, ich gebe euch ein Herz, mich zu erkennen. Das ist das Gleiche wie Jeremia 32, 40. Ich gebe meine Furcht in euer Herz, damit ihr nicht von mir weicht. Die Furcht Gottes wird dafür sorgen, dass wir von ihm, vom Gehorsam, von der Verherrlichung seines Namens nicht mehr abweichen. Die Furcht Gottes ist ein Geschenk, ist eine Kraft. Und alles, was wir zu tun haben, ein bisschen nachzudenken. Was hat Gott gesagt über die Furcht des Herrn? Wie wichtig ist die Furcht des Herrn? Was bringt die Furcht des Herrn? Und dann kommen wir ganz schnell dahin. Es macht so viel Sinn, wenn Gott mich auffordert, dein Herz trachte jeden Tag nach der Furcht des Herrn. Jeden Tag soll mein Herz trachten nach der Furcht des Herrn. So, ich komme und sage, du hast versprochen, darin die Furcht vor deinem Namen zu legen. Ehrfurcht, Respekt, Verlangen, dich zu erfreuen, Verlangen, dich nicht zu beleidigen und zu kränken. Das willst du in mir wachsen lassen. Ich habe es nicht, aber du hast es und du schenkst es mir. Hier bin ich. So, wir bringen unser gleichgültiges, kaltes, stumpfes, gelangweiltes, abgelenktes, geteiltes Herz. Wir bringen es in die Gegenwart Gottes und sagen, hier, mach was damit. Du hast Glauben, dass daraus noch was werden kann. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber du bist Gott. Tu du dein Werk und tu in mir, was du mir versprochen hast. Halleluja. Komm mit dem Wort, komm mit Glauben in die Gegenwart Gottes. Gib ihm dein Herz und erlaube ihm, sein Werk an dir zu tun, jeden Tag. Das ist der Weg, wie der Vorhang sich öffnet, wie die Scheiben geputzt werden, wie Klarheit kommt, wie du anfängst zu sehen und wie du anfängst, in Brand zu geraten. Halleluja. Das ist das Werk, das Gott in dir wirken will. Und das sind die ersten Werke, die du tust. Du änderst deine Art zu leben. Du machst Raum für Gott. Du änderst deine Prioritäten. Das Erste ist nicht, was du tust im Leben, auch nicht, was du tust für die Gemeinde. Das Erste ist, was du Gott tun lässt für dich. Halleluja. Jemand hat mal diesen wunderbaren Satz gesagt und ich finde, der passt jetzt wieder mal. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Denk drüber nach, schreib es auf, wenn du es jetzt nicht verstehst. Meditiere, sinne nach. Wir müssen lernen, fokussiert zu leben. Die Attacke gegen die Gemeinde ist Zerstreuung, Ablenkung, sich zumüllen zu lassen mit allen möglichen Dingen und Aktivitäten und Pläne und Programme. Aber das Programm Gottes ist, die Gemeinde muss gezogen werden an sein Herz. Und sie braucht eine Herzenstransformation, eine Herzensveränderung. Das ist das Wichtigste. Und mit der Art oder in der Art, wie du mit deiner Zeit umgehst, zeige Gott, dass es dir auch das Wichtigste ist. Du wählst es und nachdem du es gewählt hast, fängst du an, dich entsprechend zu verhalten. Und du hast deine Zeit mit dem Herrn jeden Tag. Und du kommst und du bringst dein Herz. Und er schreibt sein Wort auf dein Herz. Das heißt, dein Herz geht eine Einheit ein mit dem Wort. Du lernst zu wollen und du lernst zu lieben, was er liebt. Halleluja. Und du lernst zu hassen, was er hasst. Vorhin haben wir ein bisschen über Ephesus gesehen und Jesus. Und er sagt dort, dass was er gut findet ist, dass sie diese Werke der Nikolaiten ablehnen und hassen, die er auch hasst. Er hasst bestimmte Dinge, die ihn beleidigen und die uns zerstören. Er hasst diese Dinge. Wenn er nicht hassen würde, das, was uns zerstört und was ihn beleidigt, er wäre nicht Liebe. Wenn er sagen würde, na ja, gut, okay, das ist auch eine Art zu leben. Wir hätten keinen Respekt vor ihm. Aber weil unser Gott einen brennenden Hass in seinem Herzen hat, auf die Sünde, auf das Böse, können wir sagen, Gott, du bist wunderbar, du bist gut, du bist gerecht. Ich schätze das an dir. Und wir nähern uns ihm. Und das, was du siehst über Gott, wirst du werden. Wir schauen an seine Herrlichkeit. 2. Korinther 3, 18. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht seine Herrlichkeit an und werden so auf diese Art und Weise verwandelt in dasselbe Bild. Wir werden verwandelt durch Anschauen. Und unsere Werke bestehen nur darin, dass wir ein bisschen Energie aufbringen und kämpfen gegen die Lustlosigkeit des Fleisches. Das will nicht in die Gegenwart Gottes, das will sich nicht mit dem Wort beschäftigen, das will nicht anbeten, das will nicht sich an Gott freuen. Und wir sagen, Ruhe, jetzt bestimme ich. Ich sage, wo es lang geht. Ich bin ein neuer Mensch, ich habe ein neues Verlangen, ich habe eine neue Aufgabe, eine neue Identität und ich bestimme, wo es lang geht. Und ich lasse mich nicht verdammen für diese Tatsache, dass ich Fleisch habe, aber ich gehe mit diesem Fleisch so um, wie Gott sagt, dass ich damit umgehen soll. Ich ignoriere es. Ich gehe auf seine Wünsche und Bedürfnisse nicht ein. Oh, noch ein bisschen schlafen, noch ein bisschen Fernsehen, noch ein bisschen zudröhnen, noch ein bisschen abhängen, noch ein bisschen cool sein. Nein, ich will das Erste in meinem Leben haben. Ich will, dass Gott in mir sein Werk tut. Halleluja. Halleluja. Und wenn wir so lernen zu leben, wird in unseren Herzen und damit auch in der Gemeinde Raum gemacht werden. Wir werden immer klarer ihn sehen und deswegen auch immer heftiger ihn lieben und schätzen. Wenn wir seinen Wert sehen, wird er uns wertvoll. Und Jesus ist der Schatz, für den man alles andere loslässt. Er ist der Schatz. Das hat ganz viel mit Sehnsucht, mit Verlangen, mit Wertschätzung zu tun. Und wir haben so wenig von dem Wesen Jesu bis jetzt in uns, weil seine Demut für uns nicht wertvoll ist, sein Erbarmen für uns nicht wertvoll ist, seine Heiligkeit für uns so wenig bedeutet. Aber Gott wird unseren Geschmack ändern. Wir werden lieben, was er liebt. Und wir werden hassen, was er hasst. Und wir werden gerade gehen, weil wir im Alltag wissen, dieser Weg würde ihn beleidigen. Und no way, fertig damit. Ich habe genug dummes Zeug gemacht. Jetzt wähle ich das, woran er gefallen hat. Und ich wende mich von den Dingen ab, die mit seinem Wesen und seinem Wort nicht übereinstimmen. Freiwillig, weil ich ihn liebe. Nicht ich armer Trottel muss das und muss auf die schönen Dinge dieser Welt verzichten. Nein, ich Gesegneter erkenne, dass das, was die Welt zu bieten hat, Betrug ist. Sie verspricht alles und gibt nichts und am Ende ist nur Jammer und am Ende ist nur Leid und Verdammnis und wir sind schmutzig und wir sind elend und müssen wieder aus dem ganzen Schlamm raus. Nein, es gibt einen besseren Weg. Wir wählen, woran er gefallen hat. Wir leben fokussiert. Und wenn wir das tun, und viele von euch haben schon angefangen, das zu tun, aber auch die schon angefangen haben, das zu tun, können es noch entschiedener, noch klarer, noch geradliniger weiterführen. Amen. Oder sagst du, so heiß wie ich bin, das kann man nicht mehr überbieten. So rein wie ich bin, das ist nicht mehr zu steigern. Ist jemand hier, dann wollen wir für dich beten. Dass der Herr die Täuschung platzen lässt und dir die Augen auftut. Halleluja. Wenn wir so leben, alle miteinander, und die schon so leben, noch einen Gang höher schalten, ein paar Jahre später, es wird triefen und tropfen vor Gott, wenn wir zusammenkommen. Das Dach wird schon längst abgeflogen sein. Und die Herrlichkeit Gottes wird hier unter uns sein und der Arm des Herrn wird sich bewegen. Und die Macht Gottes, das Zepter seiner Macht wird ausgehen von Zion. Und Gott wird Wunder wirken. Gott wird sich verherrlichen. Gott wird Machttaten tun. Gott wird Gebete hören. Wir werden Nationen segnen. Wir werden sehen, wie Gottes Arm bewegt wird, weil wir in einer solchen Gemeinschaft mit ihm sind, dass nichts mehr ihn hindert, unsere Gebete zu hören. Wir werden viel, viel, viel Frucht bringen für seinen Namen. Das ist unsere Berufung, das ist die Braut, zu seinem zu seiner Ehre zu leben. Ein Volk für seinen Namen. Halleluja. Seid gesegnet. Komm, lass uns aufstehen. Und vielleicht hast du das Verlangen, das einmal festzumachen. Jawohl, Gott, das ist, was du willst. Und ich wähle auch, was du willst. Ich wähle auch, was du für mich verordnet hast, weil es so viel Sinn macht, weil ich schon der Gedanke daran mir sagt, jawohl, das ist es. Das ist, wozu ich geschaffen bin. Das ist das Allerhöchste. Es gibt kein größeres Glück, als mit Gott übereinzustimmen und mit ihm zu gehen und ihm Raum zu machen. Vater, wir danken dir für deinen Sohn, der der Schatz der Gemeinde ist, die Quelle des Lebens, das Licht. Oh, wir danken dir. Alles, was wir brauchen, ist er. Und Vater, wir hören deinen heiligen Ruf. Die Braut soll vorwärts kommen. Die Braut soll sich aufmachen. Die Braut soll sich bereit machen. Die Braut soll ihr Herz bringen, damit du ein fantastisches Werk tun kannst. Wir hören den Ruf und wir sagen, ja Vater, für deinen Sohn wollen wir unser Innerstes geben. Für deinen Sohn wollen wir alles geben. Du hast alles gegeben. Jetzt geben wir alles. Unsere Prioritäten, unseren Geschmack, unsere Vorlieben, unsere Freizeitgestaltung, unsere Art zu leben. Wir geben dir alles, wir legen dir alles hin und sagen, du darfst nehmen, was dir nicht gefällt. Du darfst rausreißen, was dich nicht ehrt. Und du darfst einpflanzen und bauen in uns, was du dort haben möchtest. Mach mich zu einem, der in dieser Gesinnung lebt. Mach uns zu einem Volk für deinen Namen. Dein Name soll geheiligt werden, Gott, weil du es wert bist, weil du es verdienst. Wir danken dir für dieses gewaltige Vorrecht, dass wir dazu gerufen sind. Danke, Vater. Halleluja. Amen, Amen, Amen. Halleluja, Halleluja, Halleluja.